Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Eine Israelin und eine Palästinenserin, zwei Friedensaktivistinnen seit vielen Jahren. Die eine wohnt in Jerusalem, die andere im Westjordanland, nur 28 Kilometer voneinander entfernt. Doch im Radiostudio in Bern haben sie sich gestern zum ersten Mal getroffen, Roni Hammermann und Sumaya Farhad Nase. Was sagen Sie zum neuen Krieg, zum Waffenstillstand? Was verbindet die beiden Frauen, die sich beide für einen Frieden im Nahen Osten einsetzen? Und wie ist das überhaupt für die Israelin und die Palästinenserin, zum ersten Mal am gemeinsamen Tisch zu sitzen? Die Fragen stellt Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Roni Hammermann, Sie wohnen in Jerusalem. Wenn Sie jetzt hier sind, in der friedlichen Schweiz, ist das für Sie fast zu ruhig? Ist es einfach entspannend? Wie ist es?
Ja, es ist an sich sehr entspannend. Es ist nur, da ich über meine Erfahrungen berichten muss, komme ich immer wieder auf die schmerzlichen Sachen zurück. Aber an sich ist es natürlich fantastisch, in einem Land zu leben, wo Frieden herrscht, die Menschen miteinander auskommen können. Und vor allem, ich muss jetzt nicht auf die Checkpoints gehen.
Da kommen wir noch darauf zu sprechen, auch auf die schlimmen Seiten. Wie ist das für Sie, Sumaya Farhad Nase, jetzt in der Schweiz zu sein?
Ich freue mich immer wieder, hier zu sein. Es ist wirklich eine Pause. Pause vom Alltag bei uns. Und auch, weil ich hier Vorträge halte und weiß, die Menschen machen sich Sorgen um die Menschen in Israel und Palästina. Und da empfinde ich, dass ich meine Aufgabe wahrnehme.
Frau Hammermann, Sie waren noch in Jerusalem bei der neuesten Eskalation. Ja. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also es hat sich aufgeschaukelt und es hat mich insofern also direkt betroffen, weil mein Mann in Sderot unterrichtet und er hätte an sich Donnerstag, Freitag dort unterrichten müssen und er hat natürlich SMS bekommen. Alles ist geschlossen, es gibt keinen Unterricht von der ersten Klasse bis zur Universität. Und dann haben wir erlebt, schon vorher, aber natürlich haben wir verstanden, dass das eine unerhörte Provokation ist, dass der Generalstabschef von Hamas, Jabari, getötet wurde, ermordet wurde. Und wir haben verstanden, dass das keine einfache Sache sein wird.
Ganz praktisch. Legt man sich da sofort Nahrungsmittelvorräte, Wasservorräte an? Telefoniert man sofort mit den Kindern? Was machen Sie?
Nein, also wir waren zu Hause ich war mit meiner Tochter und meinem Enkelkind zu Hause und plötzlich gab es eine Sirene und wir sind das derartig nicht gewohnt, dass eine Sirene ist. Und erst meine Tochter hat gesagt, hörst du, es scheint eine Sirene zu sein, die hört nicht auf. Ich habe gedacht, das ist irgendein ein Lärm. Und dann haben wir uns gedacht, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Ja, in Jerusalem eine Sirene. Und da habe ich mein Enkelkind genommen und habe mich unter den Türstock gestellt, weil wir haben keinen Sicherheitsraum und nichts. Und so hat es begonnen für uns persönlich, ja.
Wenn Sie das hören, was Frau Hammermann erzählt, finden Sie sich da wieder? Sie waren ja jetzt bei dieser Eskalation schon in Europa. Ja. Aber wenn Sie das hören...
Ich kann mir das gut vorstellen, aber anders ist bei uns. Wir rechnen jeden Tag mit solchen Angriffen und Ängste und Paniksituationen. Und für mich war es nicht verwunderlich, dass es eskaliert hat. Wir sahen, wie es alles aufstaut und irgendwann wird es explodieren. Ich muss hier sagen, dass die Raketen, die in den letzten 4 Jahren auf Israel geworfen waren, waren nicht von Hamas, sondern Hamas hat einen Waffenstillstand, Ruhe mit Israel gehabt, sondern von den 4 oder 5 radikale, fanatische andere Gruppierungen, die Hamas nicht im Stand ist, sie in den Griff zu bekommen. Erst als dieser oberste Stabschef von Hamas von den Israelis bewusst getötet worden ist, hat Hamas Raketen geschickt und das zeigte auch die Wucht und die Brutalität der Raketen. Auch zu bedenken, zum ersten Mal erreichen sie Tel Aviv. Warum muss man warten, dass sie Tel Aviv erreichen? Warum muss man warten, dass Israelis getötet werden, damit man das wahrnimmt, was dort geschieht?
Natürlich, Sie haben vollkommen recht. Das hat ja auch anders begonnen, als ich es jetzt beschrieben habe. Das war schon die Eskalation. Es hat damit begonnen, dass ein 13-jähriger Junge in Gaza getötet wurde, ja, von der Armee. Und dann kam ein Angriff auf einen Militärjeep, der um Gaza rumgefahren ist. Dann kam die Eskalation, ja, mit Jabari. Und dann waren wir schon ganz mitten in diesem neuen kleinen Krieg, den Israel ja manchmal führt, bevor es zu Wahlen geht, damit also die Bevölkerung Einheit zeigt.
Ja. Das sehen Sie sehr kritisch auch als Israelin, ja, was Israel da macht.
Ja, absolut. Und ich glaube, es wird sich wiederholen. Nochmal und dreifach und vierfach und von einem Mal zum anderen wird es noch brutaler werden, weil man nicht auf die Probleme angeht, an die Bedürfnisse und vor allem, weil der Wille zu einer Einigung und zum Frieden nicht gegeben ist.
Wir kommen auf diese Friedensarbeit noch zu sprechen. Das heißt aber, wir zeichnen das Gespräch ja auf, Donnerstagnachmittag. Das heißt, der Waffenstillstand, der geschlossen wurde, der jetzt noch eingehalten wird, dem trauen Sie nicht so richtig?
Es kann zu jeder Zeit eben von den anderen Gruppierungen, die sich nicht einfügen wollen, es könnte gebrochen werden. Und deshalb, es genügt nicht, dass man Waffenstillstand und Ruhe vereinbart. Solange die Bedingungen gleicherweise bleiben und die Unterdrückung und die Besetzung auch von Gazastreifen weitergeht.
Wie ist das für Sie in Jerusalem?
Der Gazastreifen ist ständig besetzt und das Leben der Menschen in Gaza ist unerträglich. Es ist wie in einem großen Gefängnis. Israel ist zwar aus Gaza abgezogen, hält es aber um Gaza herum besetzt total. Es gibt nichts, was nach Gaza hineinkommen kann, wenn es die Israelis nicht erlauben. Einschließlich Lebensmittel, Medikamente etc.
Frau Hammermann, Sie sind ja israelische Friedensaktivistin. Wie einsam sind Sie mit dieser Meinung in Jerusalem?
Ziemlich einsam. Ziemlich einsam, wie es sich jetzt herausgestellt hat, dass 91% der Israeli für diesen Einsatz in Gaza plädieren.
Und wie schwierig ist das für Sie persönlich jetzt in Jerusalem, diese Meinung beispielsweise zu vertreten, oder sagen Sie schon lieber gar nichts?
Ja, ich habe gehört, allerdings konnte ich nicht daran teilnehmen, dass viele Demonstrationen in Jerusalem stattgefunden haben. Ich persönlich konnte nicht daran teilnehmen, weil ich schon nicht mehr da war. Aber es ist eine Minderheit, eine kleine Minderheit, die kritisch diesem Zustand gegenüber ist. Und ich wünschte, es wäre anders.
Wie ist das auf der anderen Seite? Gibt es auch Minderheitsmeinungen, die sagen, jawohl, wir müssen mehr tun für den Frieden?
Ja, in Palästina ist es anders. Zum Beispiel die Idee vom gewaltfreien Widerstand hat sich so manifestiert in den letzten 4-5 Jahren, dass es auf offizielle Ebene und auf Ebene der Nichtregierungsorganisationen auch praktisch immer wieder Trainingskurse gemacht werden. Und zum Beispiel jeden Freitag kommen Israelis, Palästinenser und internationale Solidaritätsgruppen, die an verschiedenen Stellen in der Westbank sind, gerade in Nerlin, Berlin, Sambi Saleh und so, wo die Mauer die Dörfer zerschneiden und voneinander trennen. Und das ist immer mit der Logo gewaltfrei. Und gewaltfrei ist auch der Aufruf Boykott gegen Produkte von israelischen Siedlungen. Und gewaltfrei ist auch die Sprache der Premierminister bei uns, unser Präsident. Obwohl viele sagen, was hilft das? Das ist Wischiwaschi. Wir haben versucht, 20 Jahre verhandelt. Er wird an die Wand gedrückt. Und dennoch, die Leute wollen endlich Ruhe.
Gut, aber Sie betonen jetzt das Gewaltfreie. Das ist natürlich nicht das, was wir hier sehen.
Ganz sicher. Denn auf der militärischen Ebene, das ist was anderes. In Gaza ist es sehr, sehr schwer. Auch der Umgang zwischen Hamas und Al-Fatah auf der Ebene, selbst bei den hohen Politikern, ist keineswegs gewaltfreie Kommunikation. Und ich glaube, sie müssten das lernen, wie man einander respektiert, akzeptiert, miteinander verhandelt, miteinander spricht, annimmt und so weiter. Und ich weiß ganz genau, wie wichtig es ist, dass es an der Basis beginnt. Ich weiß, dass viele meiner Studenten von der Universität Birzeit heute in Führungspositionen sind. Und da sage ich manchmal, mein Gott, warum haben wir denen nicht diese Art der Gespräch und Verhandlungsmöglichkeiten beigebracht? Und ich spreche viele an und ich merke, sie erkennen, dass sie es vermissen und bemühen sich, das zu tun.
Meinen Sie vielleicht, dass es nützen könnte, wenn Mahmoud Abbas die Schlüssel zurückgeben wird an Israel und sagen, ich schließe denn die Palestinian Authority. Ich habe versagt und bitte jetzt, ihr seid die Besatzer, kümmert euch um meine Bevölkerung. Wie scheint Ihnen das?
Ich glaube, er wird aus der Politik als Held verabschiedet. Das wäre das Wichtigste.
Das sieht im Moment aber überhaupt nicht so aus.
Nein, er kann nicht anders, denn mit ihm und all, was da aufgebaut ist durch diese Autorität, ist auch eine große Zahl von Leuten, die auch davon profitieren. So. Und das wollen sie nicht rückgängig machen. Und zweitens, es gibt keine Alternative. Selbst wenn er geht, er könnte als Person gehen, aber die Autorität wird nicht zugrunde gehen, sondern ich bin sicher, da kommt jemand, der schon vorbereitet ist. Und deshalb ist es bei uns unmöglich zu glauben, wir könnten tatsächlich wählen und sagen, wir wollen diese Person. Und deshalb dieselbe Clique ist seit 40 Jahren an der Macht und es wird noch einigen Jahren dauern, bis wir neue Leute bekommen. Ich wünschte, politische Führer, die im Gefängnis sitzen, würden freikommen. Die würden die Situation retten, zum Beispiel Marwan Barghouti und andere mehr. Auch gute Leute, die von Hamas im Gefängnis sitzen oder von der PFLP oder andere. Das sind Leute, die gesehen haben, so geht es nicht weiter und sie wollen verhandeln, aber mit Respekt und Würde und wollen wirklich ihre Rechte bekommen. Aber die sind auch für Existenz Israel und Sicherheit und Frieden, aber wir ärgern uns, wenn jemand sagt, dieses Wort für Israel und für uns sagt man Selbstbestimmungsrecht. Sicherheit und Friede, Existenz und Souveränität für beide gleicherweise. Dann klappt es.
Können Sie, Frau Hammermann, wenn Sie das hören, Existenzrecht Israels, ist das für Sie nicht auch immer wieder in Frage gestellt, eben durch das, was auf der anderen Seite passiert?
Nein, ich glaube nicht, dass das Existenzrecht von Israel in Frage gestellt ist. Die PLO hat Israel anerkannt und es ist kein Grund anzunehmen, dass sie das zurückziehen werden.
Ich glaube, selbst wenn sie es zurückziehen, das gilt nicht. Niemand kann Existenzrecht und Existenz Israel beiseite schieben.
Ja. Aber da wir für Existenzrecht eines palästinensischen Staates kämpfen, ja, müssen wir auch diese rein symbolischen
Dinge... Ganz sicher, Dinge, gegenseitig, gleichzeitig, ja, genau.
Weil
sonst
geht es nicht.
Und das ist, was Hamas-Führer sagt. Es muss gleichzeitig und miteinander. Und nicht zu sagen, ich möchte wissen, bevor ich Israel anerkenne, sagt er zum Beispiel. Wo sind die Grenze? Welche Grenze? 67? Oder 48, 47 oder vor der Mauer oder nach der Mauer. Nicht, dass ich Hamas befürworte, auf keinen Fall. Ich habe meine großen Differenzen dort sind. Aber es muss klar gesprochen werden. Das Gleiche soll für beide Seiten gelten.
Ja.
Also sind Sie einverstanden?
Ja, ich bin völlig einverstanden damit.
Sie sind ja beides Friedensaktivistinnen. Ich möchte ein bisschen genauer anschauen, was Sie denn konkret machen in der Situation. Frau Hammermann, Sie sind mit der Machsum Watch Gruppe, beobachten Sie seit mehr als 10 Jahren israelische Checkpoints. Was hat sich in diesen 10 Jahren verändert?
Ja, also es ist leider in den 10 Jahren immer schlechter geworden. Ich muss das sehen. Und wir hätten nie gedacht, als wir unsere Arbeit begonnen haben, dass die Situation sich so verschlechtern wird. Die Palästinenser sind immer mehr und mehr in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie können sich nicht bewegen, ohne Genehmigungen zu bekommen. Um diese Genehmigungen zu bekommen, müssen sie vom Geheimdienst freigesprochen werden, vom israelischen Geheimdienst natürlich. Das ist nicht immer der Fall. Und es gibt Menschen, die nie eine Chance haben werden, freigesprochen zu werden. Und die also nie Barrieren der Checkpoints eben überqueren werden können. Und es werden immer mehr Menschen, die einfach nicht dorthin kommen können, wo sie wollen oder müssen. Diese Beschränkung der Bewegungsfreiheit wird immer stärker und immer grausamer.
Sind diese Checkpoints auch, wie soll ich sagen, klar aufgerüstet worden in der Zeit?
Ja, natürlich. Also am Anfang, als wir begonnen haben, waren das Sandsäcke und Betonklötze. Okay. Und dort sind die Soldaten gestanden und vis-à-vis die Palästinenser. Heute haben wir das, was man nennt die Checkpoints im Stile der Flughafenterminale. Das sind ganz böse Gebäude, die Hightech stark gerüstet sind, wo die Soldaten hinter kugelsicherem Glas sitzen und keinerlei Kontakt mehr, Augenkontakt oder Körperkontakt mit den Palästinensern haben und nur ihre Befehle durch Lautsprecher hinausbrüllen können. Und die Palästinenser haben niemanden mehr, an den sie sich wenden können, wenn ein Problem auftaucht. Und es tauchen im Laufe eines Tages hunderte Probleme
auf. Also eine klare Einbunkerung auch der israelischen Armee, der israelischen Grenzposten. Ja. Wie reagieren? Ich meine, ich nehme ja an, Frau Hammermann, dass Sie da manchmal auch hingehen und sagen, so geht das nicht. Wie reagieren
wir? Wir gehen, also ich persönlich gehe einmal in der Woche nach Kalandia, das ist der Checkpoint zwischen Ramallah und Jerusalem. Und wir erleben dort immer wieder ganz, ganz große Probleme. Eines der großen Probleme ist, dass ein Krankenwagen, der nach Ostjerusalem gelangen will, nur bis zum Checkpoint fahren kann. Dann muss er warten, dass ein Jerusalemer Krankenwagen kommt, den Patienten abholen kann. Und das kann unter Umständen auch einige Stunden dauern.
Aber die Frage war ja auch, wie reagieren die israelischen Grenzwächter, Soldaten, wenn sie da einmischen?
Wir mischen uns ein und sie lieben uns nicht und ich bin gar nicht verwundert, dass sie uns nicht lieben, denn wir schauen ihnen auf die Finger. Alles, was sie machen, wird berichtet, dokumentiert, fotografiert, soweit es möglich ist. Ja, wir kommen auch nicht mehr direkt an die Soldaten heran, aber wir haben noch immer die Möglichkeit, an die ranghöheren Offiziere zu telefonieren.
Dass sie so
und das
etwas
tun wir
erreichen
auch ständig.
Können.
Und das ist natürlich ein Grund eines großen Ärgers bei den Soldaten, die ja nichts anderes wollen, als dass wir verschwinden und weggehen. Weil wir eben eine Chronik der Checkpoint-Ereignisse aufbauen.
Sie, Soumaya Farhadnasa, machen auch Friedensarbeit. Sie machen das auf der anderen Seite. Sie arbeiten mit Jugendlichen. Sie haben vorhin gesagt, dass es auch schon Studenten von Ihnen gab, die vielleicht durch diese Schulung hätten gehen müssen. Was machen Sie genau? Wie bringen Sie die Leute dazu, weniger aggressiv zu sein? Was machen Sie?
Also zunächst mal ist es wichtig, dass wir Dinge beim Namen nennen. Auch die Probleme, die diese Schüler und Studenten und junge Menschen erfahren, benennen können, definieren können, ihre Gefühle dabei aussprechen. Und dann sage ich, gut, jeder hat seine Tragödie. Wir können ständig das immer wieder erwähnen und umso mehr ist die Wunde tiefer geworden. Deshalb, wir wollen weg sein von der Politik. Eine Pause haben für 2-3 Stunden. Denn es geht darum, dass wir diesen Jugendlichen, die in Verzweiflung, in Wut, in Zorn dahin bringen, dass sie nicht zerknicken oder zu Gewalt denken, Gewalt ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, sie schützen und retten von diesen psychischen und auch menschlichen Problemen, die sie haben. Und das ist, deshalb ist meine Arbeit, lernen, Frieden mit sich selbst finden, lernen, Frieden in sich selbst finden, um den Frieden mit den anderen zu erreichen. Und da gibt es Prinzipien, indem ich sage, machen wir Pause und jetzt denkt jeder von uns nur an sich. dran denken, ich will mich schützen, ich will mich entwickeln, ich will das Leben lieben, ich will die Freude vom Neuen erkennen und wahrnehmen und so weiter. Und die Prinzipien sind alle Menschen sind gleich. Alle werden geboren und haben gleiche Rechte. Aber jeder ist anders und das ist wunderbar. Respektieren, akzeptieren, dass die anderen anders sind und auch ich bin anders.
Das heißt, wenn Sie, wie vorhin ja eben geschehen, zu Beginn des Gesprächs sofort auch in der Politik landen, sofort auch die Rechte reklamieren, da sagen Sie auch mal einen Schritt zurück.
Ja,
es muss auch einen Frieden in jedem selbst geben.
Ganz sicher, denn jeder von uns hat Schreckliches erlebt, auch ich in meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten. Viele sind getötet worden, viele sind fürs Leben behindert, auch mein Sohn und so weiter. Und deshalb sage ich, ich könnte auch Geschichten erzählen, aber es kommt nicht weiter. Wir können überleben und Freude haben am Leben und das Leben, die Liebe zum Leben behalten, wenn wir auch sagen, stopp, ich muss etwas anderes tun. Und deshalb sind die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation, genauso wie bei Marshall Rosenberg oder andere, dass ich dieses Erleben lerne, an wie gehe ich gewaltfrei mit mir selber um und erkenne, wie wunderbar das ist, wenn ich mich schütze vor Wut und Zorn und vor allem keinen Raum zulasse für Hass oder Verzweiflung und auch lernen, wie es mir gut geht, wenn ich mich selbst vergeben lerne. Und wenn ich diese Prinzipien gelernt habe, dann werde ich niemals den anderen verweigern. Und das geht auf der persönlichen Ebene, in der Familie, an der Arbeit, in der Straße. Und das ist die Basis, dass man auch mit Israelis, wenn die Stunde X kommt, dass wir miteinander reden, dass wir nicht provozieren und ärgern und beschuldigen, sondern zu sagen, wo haben wir gemeinsame Basis zum Weiterkommen.
Sie reden ja jetzt hier auch miteinander. Sie wollten was sagen?
Nein.
Sie reden ja jetzt hier auch miteinander. Ich habe zu Beginn gehört, dass Sie sich das erste Mal von Angesicht zu Angesicht sehen.
Aber wir kennen uns seit vielen Jahren.
Und wie ist das jetzt für Sie, wenn so miteinander zu reden?
Ja, nein, es ist ein schönes Erlebnis.
Ja, für mich auch.
Mit Ihnen zu sprechen. Also ich bin richtig gerührt, auch darüber, was Sie sagen. Ich sage nur, wenn die Menschen zum Beispiel in Bilin jeden Freitag mit der Absicht, gewaltlos zu demonstrieren, losziehen und eine friedliche Demonstration machen, wie lange kann man das aushalten, wenn die andere Seite mit so starker und brutaler Gewalt antwortet? Es wurden schon viele Menschen dort, für Palästinenser, getötet, viele verwundet. Aber ich sehe es immer wieder, wie die Palästinenser versuchen, ihre Jugendlichen, die also sehr, sehr heißblütig sind und gerne Steine werfen wollen, davon zurückhalten. Nein, bitte tut es nicht. Wir wollen gewaltlos sein. Aber auf der anderen Seite gibt es nichts anderes als Gewalt. Tränengas, Kugeln, diese Stun Grenades, die einen schrecklichen Lärm machen und auch verletzen können und so weiter. Also wie soll das in irgendeiner Form zu einem Dialog kommen? Das ist ein Dialog zwischen Militär und Zivilisten.
Eben, das habe ich mich auch gefragt, wie ich Sie eingeladen habe. Sind solche Begegnungen zwischen einer Palästinenserin und einer Israelin überhaupt noch möglich oder findet da praktisch gar nichts mehr statt?
Ja, ich habe das Gefühl, dass die Politik der Separation uns wirklich versucht auseinanderzuhalten. Denn wenn Menschen miteinander sprechen, befreunden sie sich und beginnen einander als Menschen zu sehen.
Das ist das Ziel auch bei Ihnen in Ihrer Arbeit.
Ganz sicher, aber wie gesagt, seit 9 Jahren ist unsere Zusammenarbeit zusammengebrochen, weil wir uns nicht begegnen können, wegen der Mauer und wegen der Verbote. Seit 4 Jahren Israelis dürfen nicht mehr zu uns kommen. Früher kamen sie, nahmen uns mit ihren Wagen, wir haben vieles zusammen gemacht. Jetzt ist es verboten, sie werden bestraft, wenn ich in ihren Autos bin. Und deshalb sind mehr als 280 gemeinsame Projekte, die in den 90er Jahren und danach entstanden sind zwischen Israelis und Palästinenser, sind alle nicht mehr da. Also und auch die Einsicht vieler Menschen sagt, wozu sollen wir uns treffen? Denn wir sagen, Palästinenser, wer es in Israel wissen will, kann es wissen. Aber es herrscht eine bewusste psychologische Barriere und Blockade, es ist einfacher nicht zu wissen. Und deshalb entstehen Barrieren, Barrieren und Ängste.
Und wo sehen Sie noch Hoffnung?
Doch, ich habe Hoffnung. Erstmal habe ich Kontakt mit einigen israelischen Freunden per Internet immer wieder. Aber neulich habe ich eine Operation in Jerusalem gemacht und Antrag gestellt bekommen. Mein Mann hat es nicht bekommen. Aus Sicherheitsgründen haben sie gesagt. Die ganze Familie waren eigentlich auf der schwarzen Liste, weil mein Sohn mit 14 Jahren angeschossen war. Dann die ganze Familie. Wir haben es abgekauft über einen Rechtwald und wir sind raus, aber mein Mann anscheinend nicht. Und da habe ich zwei israelische Freunde angerufen. Hallo, ich bin in Jerusalem, komm, ich sehe euch. Die Hanna Gensler, sie ist von Mahsum Watch, die ist immer dabei und fantastisch, da hat gute Gespräche. Aber die Gila Sverske, die sehr viel mit ihr gearbeitet haben, sie war eigentlich meine Partnerin im Jerusalem Link, die war total in eine andere Welt. Sie sagt, ich bin müde, es hat keinen Zweck, ich gehe weg, ich gehe 5 Jahre nach Kenia. Und in der Tat, sie ist jetzt weggegangen. Das ist traurig zu sehen, wenn die Menschen, gerade Friedensleute, in Unmacht verfallen. Und wir haben die Aufgabe, uns gegenseitig zu stärken.
Frau Hammermann, für Sie zum Schluss, Zeichen der Hoffnung. Sie haben mal gesagt, es ist vielleicht wie bei der Berliner Mauer, wenn niemand mehr erwartet, dass etwas passiert, passiert
etwas. Ja, das ist natürlich meine Hoffnung. Sehr begründet ist sie im Augenblick nicht, aber wenn ich nicht Hoffnung habe, kann ich nicht weitermachen. Denn alle meine Aktivität hängt damit zusammen, dass ich die Hoffnung habe, dass wir eines Tages uns in Jerusalem gemeinsam treffen werden und miteinander sprechen, essen, tanzen und so weiter werden. Etwas, was heute nicht möglich ist.
Frau Habermann, Frau Fahrradnauser, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, dass es zu diesem Treffen in Jerusalem kommen kann.
Ja, das hoffen wir auch.
Danke. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.